Das Thema, zu dem wir eingeladen haben, lautete Leben als heißt der letzte Tag, Fragezeichen. Manchmal stellt uns das Leben Aufgaben, die mit uns nicht abgesprochen sind. Und das soll heute das Thema sein. Ich begrüße ganz herzlich 6 junge Männer aus Lemgo. Es ist das Männerchor-Sextett Lemgo und das ist, ich möchte kurz die Namen vorstellen, es ist Henry Friesen, Janis Just, Sammy Koop, Tobi Welk und der Frontmann Richard Hoog. Steht doch mal auf, Jungs. Wir freuen euch sehr auf eure Musik und ja, finden es toll, dass ihr aus Lemgo gekommen seid. Hätte ich eine Plattenfirma, ich hätte sie gleich unter Vertrag genommen. Ich möchte auch ganz besonders Teddy Taste begrüßen. Teddy, du bist wieder bei uns. Michael Schönemann am Klavier. Wir freuen uns, dass du auch heute dir die Zeit genommen hast, bei uns zu sein und begrüßen dich herzlich. Ich möchte keine weiteren Worte verlieren. Der Ablauf ist wie immer. Wir werden uns erst jetzt gepflegt den Bauch vollschlagen. Und dann werden wir das Männerchor-Sextett hören. Dann werde ich den Kurzvortrag zum Thema Leben, als wäre es der letzte Tag, machen. Und dann haben wir noch wie immer Gelegenheit zur Aussprache. Also, Männer... Ich spreche noch kurz ein Gebet und dann ist die Schlacht am kalten Buffet eröffnet. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns versorgst mit allem, was wir brauchen. Und bitten dich, dass du ja, unsere Gemeinschaft segnest. Amen.
Amen.
Guten Appetit, liebe Männer. Ich habe jetzt das besondere Vergnügen, euch nochmal das Männerchor-Sextett Lemgo vorzustellen. Männer, ihr seid dran und wir freuen uns auf eure Lieder.
Manchmal gibt es Tage, da wissen wir nicht, warum passiert uns genau das. Stürme im Leben, wo wir manchmal Gott einfach fragen wollen, warum muss das passieren? Das ist unlogisch. Was soll da irgendwie Gutes für dich machen? Genauso ging es auch Abraham in der Bibel. Er hat von Gott die Verheißung bekommen, er wird viele Nachkommen haben, hat einen Sohn, auf den er sein ganzes Vertrauen setzt und plötzlich sagt Gott, du sollst deinen Sohn opfern. Und das ist unlogisch. Wie soll er dann Nachkommen bekommen? Abraham versteht es nicht. Aber voll Vertrauen weiß er, dass Gott schon das Richtige für ihn hat, vorhat und deswegen vertraut er Gott und geht diesen Weg. Und darum geht es auch in diesem Lied, dass wir fragen, was Gott will.
Das ist, was Gott will.
des Lebens wäre für uns nicht so schwer, wenn wir selbst bestimmen würden, was passiert.
Ganz herzlichen Dank, Männer. Das war wunderbar. Einer meiner Lieblingsfilme ist Der Hauptmann von Köpenick mit Heinz Rühmann. Da kämpft der vorbestrafte Schuster Wilhelm Vogt um die Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung und scheitert daran. Und auch sein Schwager Friedrich scheitert in seiner militärischen Karriere an den Hürden der Militärbürokratie. Er wird nicht befördert. Als Wilhelm Vogt von der Beerdigung seiner Nichte zurückkommt, entwickelt sich folgendes Gespräch. Wo sind denn nun die großen Adlerknöpfe unter Kokaren? Hat sich zerschlagen, ist ja auch nicht so wichtig. Wichtig ist ja nichts auf der Erde, dazu ist die Erde zu groß. Aber du warst doch dran. Da entwickelt sich ein Streitgespräch. Da sagt der Friedrich zum Wilhelm, hast du denn ja keine innere Stimme, die dir sagt? Da antwortet der Wilhelm, vorhin auf dem Friedhof, da habe ich sie gehört, die innere Stimme. Da hat sie zu mir gesprochen, da hat sie gesagt, Mensch, hat sie gesagt, einmal kneift jeder den Arsch zu. Und dann stehst du vor dem Vater, der alles geweckt hat, vor dem stehst du denn. Und er fragt dich ins Gesicht, Schuster Wilhelm Vogt, was hast du gemacht mit deinem Leben? Da muss ich sagen, Fußmatte. Fußmatte muss ich sagen, die habe ich geflochten im Gefängnis, da sind sie alle drauf rumgetrampelt. Und Jott, der Vater sagt, geh weg, sagt er, dafür habe ich dir das Leben nicht gegeben, das bist du mir schuldig. Wo ist es? Und dann, Friedrich, ist wieder nichts mit der Aufenthaltsgenehmigung. Ausweisung, sagt er. Nee, nee, ich will noch was machen mit meinem Leben. Einerseits, einmal kneift jeder Arsch zu und andererseits, ich will noch was machen mit meinem Leben. Wir haben alle diesen Wunsch, ich will noch was machen mit meinem Leben. Und dass wir irgendwann, früher oder später, den Arsch zukneifen, das verdrängen wir gerne. Aber manchmal lässt sich das nicht verdrängen und das kann dann sein, dass es ein Todesfall ist, eine Krankheit oder ein Schicksalsschlag oder eine Katastrophe, ein Krieg. Und dann können wir dieser Frage nicht mehr ausweichen. Bei mir war das die Krankheit ALS. Diese Krankheit heißt amyotrophe Lateralsklerose und das heißt auf gut Deutsch unmuskelige Seitenverhärtung. Wir sagen Muskelschwund. Die Muskeln in meinem Körper schmelzen weg, wie das Eis eine Eisscholle die Richtung Äquator treibt. Und mir wird natürlich jeden Tag mehr bewusst, einmal knabe ich den Arsch zu. Und zwar früher, als mir lieb ist. Diese Krankheit ist wenig erforscht und selten. Und sie besteht letztlich darin, dass es eine Stoffwechselkrankheit ist. Wir haben in unseren Nervenzellen haben wir kleine Kraftwerke. Und diese kleinen Kraftwerke heißen Fadenkörnchen oder Mitochondrien. Und die sind aufgebaut wie Kondensatorplatten. Und da gibt es in der Haut von den Mitochondrien, in der Zellmembran, gibt es Elektronenpumpen, die eine Ladung aufbauen, wie beim Kondensator in der Elektrik. Und jetzt ist da ein Stoff kaputt und die Zellen können die Spannung nicht mehr aufbauen. Und ohne Strom läuft nichts, das wissen wir. Wir brauchen diese elektrische Spannung in den Zellen, damit die Energie bereitsteht, damit energiereiche Phosphate zusammengestellt werden können. Das ist das ATP. Das funktioniert nicht. Und jetzt kommen die Signale aus dem Gehirn, die kommen einfach nicht mehr durch zu den Muskeln. Die Leitung ist blockiert. Das, was ich will, meine Gedanken, mich zu bewegen, ist ja elektrische Energie in den Nerven. Da fließt ein Strom. Wenn der Strom nicht mehr fließen kann, denkt die Muskelzelle, wird nicht gebraucht. Wenn wir nicht gebraucht werden, hauen wir ab, verschwinden wir. Tja, da stand ich auf einmal vor Unerbittlichem. Und natürlich stellt sie sich mir die Frage auch, ich will noch was machen mit meinem Leben. Und dann kam mir eines Morgens in den Sinn, Leben als sei es der letzte Tag. Und dieses Thema soll uns heute ein bisschen beschäftigen. Ich werde etwas erzählen von dem, was ich erlebt habe und werde ein paar Beispiele aus der Geschichte und aus dem Sport anführen, um das ein bisschen zu illustrieren. Bei der Formulierung Leben, als wäre es der letzte Tag, ist ja eigentlich gar nichts ausgesagt. In dieser Formulierung fehlt ja der Satz Gegenstand und die Satzaussage ist auch unverständlich. Leben, als wäre es der letzte Tag, ja wer denn? Ich, du, wir, ihr, sie, alle, niemand? Wer soll denn leben, als sei es der letzte Tag? Also fehlt. Und dann ist auch nicht in der Satzaussage enthalten, ja was denn? Sollen wir, müssen wir, dürfen wir, können wir, wollen wir, Klammer auf, nicht? Also bei der Thema, bei der Beschäftigung mit diesem Gedanken wurde mir klar, mit diesem Satz kann man gar nichts anfangen. Leben, als wäre es der letzte Tag. Ich möchte versuchen, meine Erlebnisse damit zu beschreiben, die sich aus dem gleichen Wunsch rekrutieren wie beim Wilhelm Vogt, ich will noch was anfangen mit meinem Leben. Für mich als wissenschaftlichen oder wissenschaftlich ausgebildeten Menschen oder als Menschen, der sich immer für Forschung und Wissenschaft interessiert hat, war natürlich die erste Frage, woher kommt das? Woher kommt das? Lag es an einer Charakterschwäche? Lag es an einem Gendefekt? Lag es an einer falschen Lebensweise? Wo kam das her? Oder moralisch formuliert, wer ist schuld? Wer ist schuld? War es die Erziehung, war ich selber? War es die Impfungen bei der Bundeswehr? Wer ist schuld? Wir kriegen diese Frage nicht beantwortet. Das ist meine erste Erfahrung damit. Und die Medizin kann ja bis heute die Frage nicht beantworten, woher diese Krankheit kommt. Sie können es beschreiben, haben aber erstens keine Therapie dafür und zweitens auch keine Erklärung, wann sie wo bei wem auftritt. Die Medizin konnte mir diese Frage also auch nicht beantworten. Die zweite Frage, die sich mir stellte, war, die nach einer betriebswirtschaftlichen Auswertung meines Lebens. Ich war ja Unternehmer, hatte meine eigene Firma, die Zahnarztpraxis in Rehn. Und für jeden Unternehmer ist die betriebswirtschaftliche Auswertung immer das Instrument, mit dem er den Zustand eines Betriebes beurteilt. Das nennt man die betriebliche Gewinnermittlung. Die habe ich natürlich auch in meinem persönlichen Leben durchgeführt. Was kam jetzt dabei raus? Bankrott. Pleite. Es war die Bankrotterklärung, die ich mir eingestehen musste. Und es fühlte sich so an, nach 4 Jahren, 4 Jahre nach meiner Existenzgründung, bei Vollgas abgesoffen. Bei Vollgas abgesoffen. Frau weg, Firma weg, Gesundheit weg, alles im Eimer. So nach dem Motto, Ritter, du hast es so richtig versaut. So fühlte ich mich. Eine andere Frage, die auftauchte, war, ich hatte ja seit meiner Jugendzeit in der Bibel gelesen. Und ich war selten verlegen darum, wenn mich jemand nach Gott, Jesus Christus und der Bibel gefragt hat. Hatte ich immer eine schlaue Antwort. Die Frage der Gewinnermittlung aus dem Betrieblichen stellte sich jetzt mir spirituell. Quasi eine religiöse Gewinnermittlung. Nach dem Motto, kommt das dabei raus, wenn man in der Bibel liest und sonntags im Gottesdienst sitzt? Ist das dann ein Ergebnis davon? Und drittens, wurde mir klar, entweder verändere ich mein Denken, oder die Krankheit wird mein Leben bestimmen. Mir wurde klar, entweder kann ich mich von meiner gesunden Vergangenheit lösen, oder ich werde eine von der Krankheit bestimmte Zukunft bekommen. Die entscheidende Frage, die für mich auftrat, war, wie werde ich meine Vergangenheit los? Was lag denn hinter mir? Gesundheit, vielseitige sportliche Aktivitäten, berufliche Anerkennung, wirtschaftlicher Erfolg. Das war doch alles jetzt Vergangenheit. Aber meine Gedanken gingen immer noch dahin. Und das war mein Problem. Und dann wurde mir klar, entweder löse ich mich von meiner Vergangenheit als Gesunder oder ich versaue mir noch die Zukunft als Kranker. Und dann war die alles entscheidende Frage, wie werde ich die Vergangenheit los? Da wurde meine Aufmerksamkeit auf etwas, auf einen Bibeltext gelenkt, den der Paulus der Gemeinde in Philippi schreibt. Und das ist im Prinzip mein neues Lebensmotto geworden. Und das war die entscheidende Veränderung meines Denkens. Der Paulus schreibt einer Gemeinde in Philippi, das war die erste europäische Gemeinde, er schreibt denen, meine Brüder, ich darf heute sagen Männer, ich halte mich selbst noch nicht für einen, der es ergriffen hat. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich zu dem, was vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, nach dem Siegespreis der Berufung Gottes nach oben durch Christus Jesus. Der Paulus begreift sein Leben als ein Wettkampf. Und natürlich hatte er das Vorbild der Olympischen Spiele ganz gegenwärtig. Männer, das Leben ist ein Wettkampf. Und wenn heute alle das Bedürfnis nach Wohlfühlen haben, nach Wellness, dann ist das verständlich, weil wir in unserem Kopf so viel Krieg haben. Trotzdem, das Leben bleibt Kampf. Und nun sagt der Paulus, ich habe es noch nicht begriffen, ergriffen, eines aber tue ich. Eines aber tue ich. Wisst ihr, warum Deutschland 2 Weltkriege verloren haben? Ich meine, wir sind sicher, es ist besser so, aber das ist ja nicht die Frage. Warum hat Deutschland 2 Weltkriege verloren? Weil sie im entscheidenden Augenblick nicht eines getan haben, sondern mehreres. Der Schliefenplan war eine gigantische Sichelbewegung, völkerrechtswidrig durch das neutrale Belgien, ein Sichelschnitt mit dem Drehpunkt Verdun. Und der Schlieffen hatte gesagt, macht mir den rechten Flügel stark. Der hatte die Armee aufgeteilt in ein Verhältnis von 7:1. Alles kam darauf an, den Schwung des Angriffes auf dem rechten Flügel zu erhalten. Was macht der Moltke? Verändert das Verhältnis von 7:1 in 5:2 und dann zieht er vom rechten Flügel auch noch 5 Armeekorps ab. Die einen sollten nach Ostpreußen, die anderen irgendwelche französischen Truppen verfolgen und die anderen sollten das Rückgebiet sichern. Alles im einen. Alles im einen. Männer, da wo wir die Kräfte teilen, da ist der Misserfolg unvermeidlich. Warum ging der Zweite Weltkrieg verloren? Wir sind uns wieder einig, das war besser so. Aber auch das ist nicht die Frage. Warum? Weil die Heeresgruppe Mitte, nein, die Heeresgruppe Süd geteilt wurde in eine Heeresgruppe A und in eine Heeresgruppe B. Die Heeresgruppe Süd hatte den Auftrag, nach Süden vorzustoßen zum Kaukasus, weil da die Ölfelder sind. Ohne Öl fahren keine Panzer. Und jetzt wurde die Heeresgruppe Süd geteilt in Heeresgruppe A und B. Heeresgruppe A zweigte ab nach Wolgograd, nach Stalingrad. Mit der 6. Armee, mit der 4. Panzerarmee, nur weil dieser größte Feldherr aller Zeiten meinte, er müsste die Stadt seines Erzrivalen Stalin einnehmen. Teilung. Kaputt. Kaputt, bevor es zu Ende war. Das Leben kann nur erfolgreich sein, und das gilt für Schule, Beruf, Studium, Ehefrau, wenn es ungeteilt ist. Da wir, wo wir uns teilen, ist der Misserfolg unvermeidlich. Er sagt als zweites, eines tue ich. Wir sind ja heute immer gewohnt, Multitasking zu machen. Ne? Multitasking. So wie im chinesischen Nationalzirkus der Tellermann. Ne, der schmeißt einen Teller nach dem anderen auf die Stange und dann sind wir immer dabei, den richtigen Schwung noch zu erhalten. So funktioniert das nicht. Eines müssen wir tun. Multitasking ist Bullshit. Was ist denn jetzt das eine, das der Paulus macht? Er vergisst, was hinten ist. Männer, wie viel Lebensglück liegt im Vergessen? Wie unglücklich machen wir uns, wenn wir nicht vergessen können? Damals hat der am, um, im, damals hat die, da, das, lass es los. Lass es los. Vergiss es. Belaste dich nicht damit. Ich vergesse, was da hinten ist. Das heißt nichts anderes als, kümmere dich nicht mehr um das, was hinter dir liegt. Du hast keinen Einfluss darauf. Du hast keinen Einfluss darauf. Alles, was du gestalten kannst, ist jetzt. Nichts anderes. Glaubst du, ein Sportler kümmert sich noch darum, wenn er im Startblock hängt, ob er sich richtig ernährt hat, ob sein Trainingsprogramm richtig war, ob er den richtigen Trainingsplan eingehalten hat? Das ist doch jetzt alles vollkommen wurscht. Er ist doch jetzt im Startblock und gleich knallt's, dann muss er rennen. Paulus nimmt mit diesem Satz ein Wort von Jesus Christus auf, der sagt, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist geschickt fürs Reich Gottes. Niemand. Es gibt keine Ausnahmen. Du nicht und ich auch nicht. Und jetzt sagt er, ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Habt ihr mal gesehen im Fernsehen, wie die Läufer vor dem Startblock vor dem Startschuss in den Startblocken hängen? Ich erinnere mich noch an den 100-Meter-Lauf 1996 in der Olympiade. Linford Christie, Dennis Mitchell, Frankie Fredericks, Donovan Bailey, alle total selbstversunken in den Startblöcken. Den Blick starr geradeaus. Da hat doch keiner nach unten geguckt, ob die Hose richtig sitzt.
nach vorne. Nach vorne. Vorwärts. Paulus sagt, ich vergesse nach hinten und strecke mich aus nach vorwärts. Als ich noch auf Sylt war, in der Marineversorgungsschule, da hatte ich Reitunterricht bei Jörg Meyer. Der hatte schon den Reitstall von Saddam Hussein betreut, der konnte reiten. Und er sagte zu mir, Marco, wenn du reiten lernen willst, musst du dir ein Buch kaufen. Gustav Steinbrecht, Das Gymnasium des Pferdes. Und dieses Buch erschien 1884 und der goldene Grundsatz von Steinbrecht war, reite dein Pferd vorwärts und richte es gerade. Reite dein Pferd vorwärts und richte es gerade. Und bis ins 20. Jahrhundert war das Buch von Steinbrecht die Reiterbibel der deutschen Reiter. Und die Heeresdienstvorschrift Nummer 12 war die dienstliche Fassung von Steinbrechts Buch. Und bis 1945 sind die deutsche Kavallerie und der Reiter nach diesem Grundsatz ausgerichtet worden. Und wir wissen, die waren nicht misserfolglich. Es war die erfolgreichste Kavallerie, die die Welt je gesehen hatte. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Es gibt kein anderes Wort, Männer, was geeignet ist, unser Leben zu beschreiben. Ich jage nach dem Ziel, dem Kampfpreis, dem Siegespreis. Ja, vorwärts drängen, nachjagen, da stellt sich doch die Frage, wohin eigentlich? Wohin? Wohin? Das ist die Frage nach dem Ziel. Am 24. März 2015 hatten wir hier den Olympiasieger der Paralympics. Das war der Christoph Kunz. Der hatte im Ski Alpin als Querschnittsgelähmter die Goldmedaille gewonnen. Das war schon beachtlich, so ein handtellergroßes Stück Gold in der Hand zu haben. War beeindruckend. Und diesen Preis zu gewinnen, der war doch alle Mühen wert. Christoph Kunz erzählte im Vortrag, wie mühevoll das ist. Und deshalb, was hält mich am Leben? Was hält mir Lebensmut? Was gibt mir Kraft? Natürlich die Bibel als Gottes Wort. Das ist der Anker meiner Seele. Aber ich darf auch lernen, meine Vergangenheit vollkommen loszulassen, vollkommen zu vergessen und nach vorne zu schauen. Männer, unser Leben ist ein Kampf, ein Wettkampf. Und wenn wir die falschen Prioritäten setzen, dann kommen wir nicht ans Ziel. Es kommt alles darauf an, die richtigen Prioritäten zu tun und sich nicht verzetteln, wie das deutsche Militär im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Sich nicht verzetteln, wie Sportler, die dann eben Gold nicht kriegen. Heute fängt der Rest meines Lebens an. Ich habe nur mein Heute. Aber das reicht vollkommen. Und dafür möchte ich euch ermutigen. Es gibt eine Hoffnung auf etwas, das wir nicht sehen. Wir haben jeder von uns einen Ruf in Gottes Wirklichkeit. Damit möchte ich meinen Vortrag beenden. Und ich freue mich, wenn wir noch zwei Lieder hören. Und dann haben wir noch Gelegenheit zur Aussprache. Jetzt haben wir noch ein paar Augenblicke Zeit, Fragen zu besprechen, Anmerkungen auszutauschen. seid herzlich ermutigt, alles zu fragen, was euch noch im Sinn ist. Können wir noch ins Gespräch kommen.
Ja, wenn das so ist, fange ich doch mal an. Also, dass der Vortrag, der gibt, der ist der letzte Tag. Ehrlich gesagt sehe ich das für mich, es gibt nicht den letzten Tag, sondern ich habe nur ein Leben. Es ist das Letzte, also statt Tag, Leben. Und so zu leben, ist irgendwie schon sehr schön, weil wenn ich morgens aufwache, dann freue ich mich, dass ich die Nacht, dass ich wieder aufgewacht bin. Das hätte ja auch anders sein können. Das Leben kann durch einen Herzinfarkt, durch einen Unfall, so viele Sachen von einer Minute zu Ende sein. Und wenn man sich das bewusst ist und dem sich seine liebe Frau sieht, auch noch arbeitet oder zwei gesunde Kinder hat, dann denkt man, hey, es wird ein schöner Tag. Und mit der Einstellung, es wird ein schöner Tag. Muss ich sagen, dass Pflichten, ich bin auch Rentner oder Unternehmen, dass man, es macht Spaß, von mir aus die Fenster zu putzen, Staub saugen, dann weiß die Familie kommt zurück und dann macht man das in einem, mit einem Gefühl, es auch unangenehme Sachen zum Beispiel können endlich Spaß machen, weil man sie geschafft hat. Und mit dieser Denke des Lebens kommt man wesentlich besser durchs Leben, als wie viele Menschen, die morgens aufstehen und einfach sagen, was wieder für ein Misttag, um Gottes Willen, die quaken, das ist und jenes. Und so meine ich, dass man, was ich für mich nicht denke, ist, alles ist der letzte Tag, sondern, und das ist für mich die Unterschrift, ich habe nur ein Leben. Und das Leben möchte ich so gut gestalten, wie es geht. Das heißt, mit Unannehmlichkeiten so gut umzugehen, wie es nur geht. Und die Angenehmlichkeiten so begreifen, dass es für mich wirklich schön ist. Denn dass die meisten Menschen, so glaube ich, leben ihr Leben ohne richtiges Bewusstsein, dass sie leben, dass das Leben Freude bedeutet, wenn man so will, dass man annehmen, dass man diese Freude annehmen kann. Viele von uns leben, ich hatte fast gesagt, wie Saus und Braus, wenn man andere Länder ansieht, so wie wir frühstücken, so wie wir leben, geht es uns gut. Aber keiner ist das wirklich bewusst, wie schnell so etwas anders sein könnte, von einer Minute auf die andere. Und dann zu sagen, hallo, es ist wunderbar, auch mit vielen Menschen wie heute zusammenzusitzen. Das ist nicht alles selbstverständlich, das ist nicht alles so gegeben. Für den heutigen Tag bedanke ich mich auch herzlich noch für die Einladung. Und das anzunehmen, das ist für mich das Wichtige in meinem eigenen Leben.
Dankeschön.
Das nur dazu zu dem einen
Dankeschön.
Letzten Tag.
Dankeschön. Noch mehr.
Marco, du hattest auf der Einladung geschrieben, kapieren auf Raten.
Ja.
Da kam mir der Gedanke, Gott lässt einen nicht krepieren.
Ja.
Aber ich denke auch, so manche Psalmisten haben das auch ausgesprochen. Mir geht es so dreckig, mir geht es so schlecht. Aber dann kam die Besinnung, dass Gott ja noch dabei ist, auch wenn wir in Anführungsstrichen krepieren.
Genau genommen, Helmut, habe ich mich dafür geschämt, dass ich das geschrieben habe. Denn es ist eine Momentaufnahme, die ich nicht für das Ganze geltend machen möchte. Es gibt Tage, da werde ich von diesem Gefühl übermannt. Und das stimmt. Dann fühle ich mich so und sage, Gott, das, was in der Zeitung stand. Ich sitze nicht als Superheld oder als Supermann. Ich habe euch einfach etwas aus meinem Leben und aus meinem Empfinden mitgeteilt. Und manchmal fühle ich mich so. Aber das, was stärker ist und das, was größer ist, ist die Dankbarkeit, dass mich ja Gottes Ruf nicht losgelassen hat. Gottes Wort, die Bibel, ist ja immer noch der Anker meines Lebens. Und aus dem ziehe ich die Kraft für jeden Tag. Auch wenn ich mich manchmal so fühle, wie du es wiedergegeben hast. Aber das ist nicht der Grundton meines Lebens.
Jawohl.
Das meinte ich damals, dass ja. auch die Psalmisten dann immer wieder ja. darauf gesehen haben, dass Gott wirklich da ist, auch wenn es mir so dreckig geht.
Das Erstaunliche ist bei Gott, der hält das aus. Hm. Ich weiß nicht, ob ihr mal das Buch Hiob gelesen habt. Was schmeißt dieser Mann Gott an den Kopf? Unvorstellbar. Wenn es dir Spaß macht, mich zu quälen, dann lass mich doch gleich verrecken und sowas alles. Gott hält auch das in seiner Liebe aus. Und da wurde mir Hiob ein Verbündeter. Weitere Gedanken, Anmerkungen, Ideen.
Ich denke, es ist wichtig, ehrlich zu sein vor Gott. Das, was wir fühlen, ihm auch mitzuteilen, ihm persönlich. Weil das ist ja das, was David auch gemacht hat. Er hat sein Herz immer ausgeschüttet in allen Lebenslagen. Und Gott hat ihn gesehen. Ja. Und so denkt, was er alles angestellt hat. Er war eigentlich nach dem Gesetz des Steinbruchs schuldig gewesen, mit dem Ehebruch und allem. Und trotzdem hat Gott mit ihm ein besonderes Erbarmen gehabt. Und ich denke, dass jeder so offen und ehrlich sein soll, Gott wirklich immer sein Herz auszuschütten und sich auch dessen nicht zu schämen. Ich denke, dann antwortet und reagiert Gott auch. In einer Art und Weise, die völlig faszinierend, väterlich, lieblich ist, wo wir uns eigentlich nicht vorstellen können. Und dann tun wir uns im Leben viel leichter.
Mir fällt dazu ein, dass der Martin Luther ja eine bewegende Figur in der Reformation war und sehr viel Zeit und auch Kraft investiert hat und auch Werke geschrieben hat, wobei er ja aber auch als Antisemit gesehen wird in einigen seiner Werke. Und da kann man auch daraus sehen, dass eine diente zum Heil und das andere war vielleicht ein Fehler, den er aber zu dem damaligen Zeitpunkt nicht so gesehen hat. Und das sind so einige Sachen, die wir einfach im Leben sagen, die wir dann ja, im Endeffekt einfach aus unseren Gefühlen heraus oder aus unserer Empfindung, momentanen Empfindung, was du gesagt hast, dass wir da etwas sagen, was wir momentan fühlen, was aber im Nachhinein wir auch irgendwo verlieren. Und wir sind nicht fehlerfrei. Auch bei so einem großen Mann, wo man denken könnte, das hätte er vermeiden können, aber er hat es nur mal geschrieben. Und kann es jetzt nicht rausnehmen.
Dankeschön. Ich würde es mal so sagen, jeder versaut es auf seine ganz eigene Art.
Ja.
Aber das ist nicht der Punkt. Die Männer haben gesungen, es ist bezahlt. Die Chose ist bezahlt. Alles, was jeder in seinem eigenen Lebenslauf versaut, es ist bezahlt, weil Christus dafür mit seinem Blut bezahlt hat. Darum kann ich frei werden von meiner Vergangenheit. Weitere Gedanken, Ideen?
Mich würde interessieren, Marco, was ja Paulus zitiert, und Paulus sagt ja zum Beispiel, dass der Herr in ihm stärker ist, je schwächer er selber ist, oder seine Schwachheit ist seine Stärke. Jetzt ist es bei dir ja auch so, dass du körperlich auf jeden Fall sehr schwach bist, und da würde mich einfach interessieren, ob du das Gefühl hast, seitdem du selber dein eigenes Ego vielleicht auch abgenommen hast, dass dir Gott näher ist als vorher.
Für mich war die Veränderung meines Denkens die Krankheit als ja, Geschenk anzunehmen, das klingt pervers. Aber wenn Gott uns was nimmt oder uns etwas loslassen macht, dann ist er nie so geizig, vielfältig uns was Neues zu geben. Und ich darf das ein Stück weit erleben, weil jetzt mein Buch zur Bibelauslegung fertig geworden ist. Es sind 400 Seiten, ich darf mich damit habilitieren, möchte noch Privatdozent werden. Und dieses Buch und die Habilitation hätte ich ja als Gesunder gar nicht machen können. Und das ist dann wieder eine andere Art von Reichtum, Martin, von der du vielleicht sprichst. Also Gott nimmt uns nicht einfach Dinge, weil es ihm Spaß macht, uns was wegzunehmen. Sondern er nimmt immer, um überschwänglich zu geben. Und das entdecken zu dürfen, ist für mich der Wert auch der Krankheit. Wie das bei anderen wirkt oder ankommt, das kann ich immer nie beurteilen. Ich kann, wie gesagt, nur im Jetzt leben und was jetzt geht, das mache ich einfach. Und was nicht geht, geht nicht. Und ich kann es nicht aufwägen, Martin. Ich kann nicht sagen, früher war Plus und jetzt ist Minus oder umgekehrt. Ich kann es einfach nicht beurteilen.
Du hast ja stark gemacht, dass die Konzentration auf das eine oder auf ein Projekt, auf einen Weg sicherer zum Erfolg führt, als die Kräfte zu teilen und Multitasking unterwegs zu sein. Das ist uns, glaube ich, fast allen einleuchtend und ist auch Erfahrung unseres Lebens. Ich bin ein bisschen hängen geblieben an diesen zwei Beispielen aus der Militärgeschichte, die dafür ja auch taugen, möglicherweise aber erst im Rückblick dafür taugen. Die Argumentationsketten für die Teilung damals, die waren sicher ordentlich aufgebaut und haben entsprechende Entscheider überzeugt. Und das bringt mich eigentlich zu dem Gedanken, ob man es denn immer wissen kann, ob das nicht für uns und unsere begrenzten Einsichten eben auch manchmal ein großes Problem bleibt, eine große Frage bleibt und ein Suchen bleibt. Und erst im Hinterher wird es erkennbar sein. Oder?
Ich denke, so ist es. Eine einfache Lebensweisheit ist ja, hinterher ist man immer schlau. Das ist es doch, Männer. Und diesen Gedanken möchte ich unterstreichen. Natürlich wissen wir es vorher nicht. Aber es geht um etwas ganz Grundsätzliches. Das heißt, unabhängig davon, ob ich das Ergebnis kenne, tue ich das ein. Vollkommen ergebnisoffen. Und natürlich gibt es immer Gründe, dieses und jenes auch noch mit ins Boot zu holen. Oder hier noch zu machen, da noch zu machen und da noch zu machen. Männerchor 6Z. Männer und Sex. Ein Schuf für Böses dabei denken. Aber natürlich gibt es neben einer Frau auch noch viele andere Frauen. Nur als Beispiel. Aber die grundsätzliche Überlegung ist doch, eines zu tun, sich auf eine auszurichten. Und ich würde die Frage unabhängig vom Ergebnis sehen. würde mich zurückziehen auf den Standpunkt, gerade weil ich es nicht weiß, soll das mein Motto sein, eines Ziel. Ich weiß nicht, ob ich das beantworten kann.
Ja, ich wollte mal noch ein bisschen merken, was machst du so den ganzen lieben Tag? Weil du warst ja mal erfolgreicher Zahnarzt und jetzt, du hast ja viele Interessen immer vertreten. Und wenn man jetzt körperlich so eingeschränkt ist wie du, wie sieht dein Tagesablauf aus?
Ich will ja schon.
Echt? Was? Mein Buch hattest du jetzt vorhin schon erwähnt.
Ja.
Also du bist viel am Schreiben.
Ja. Das ist das Einzige, was ich noch machen kann. Ich habe ein Sprachprogramm,
ja,
das quasi ich voll und der schreibt mir dann immer die diktierten Wörter ins Word-Dokument und ja. Außer Schreiben kann ich nichts mehr. Mach Bibelstunden, Predigten und halt die Buchprojekte.
Aber das würde ich soweit auch
machen. Ja,
aber,
ja.
Okay.
Langeweile kenne ich nicht.
Ja, das wollte ich, genau.
Ja.
Das finde ich nämlich furchtbar.
Ja.
Man hat ja viel vorher gemacht und dann irgendwie jetzt von 100 auf 0, das ist ja schon doch ein bisschen straight.
Ja, wirklich. Aber ich lerne dann auch die Ursprachen der Bibel, Hebräisch und Griechisch, jetzt Aramäisch und tja, da ist der Zach zu kurz für.
Du sagtest gerade schreiben. Wenn ich so sehe, du kannst ja auch die Finger nicht bewegen. Machst du das mit den Augen? Oder?
Ja.
Ja.
Ich habe ein tolles Gerät. Das ist ein Tablet mit einer Infrarotkanonen. Links und rechts, die schießen mir also Wärmestrahlen Infrarot in die Pupille und dann weiß der Rechner, wo ich hingucke. Der Strahl wird auf der Netzhaut gebrochen und reflektiert. Und dann kann ich mit der Pupille einen Eingabebefehl auswählen. Also toll, was die digitale Revolution dafür Möglichkeiten schafft. Augensteuerung heißt das. Bitte.
Also mir haben deine Ausführungen sehr gut gefallen. Ich habe mich da gut drin wiedergefunden, insgesamt. Und ich finde es auch ganz gut mit Leben, als wäre es der letzte Tag, weil das ermöglicht auch, Fehler zuzugeben und eben nicht bedrückt zu sein, wenn man Fehler macht. Man hat es gemacht, man kann es eh nicht wieder rufen. Es ist passiert, es ist gesagt, es ist getan. Aber ich kann in die Zukunft denken und kann mich eben, sage ich mal, durch mein Tun verbessern oder anderen Gefälligkeiten tun, die ich ihnen vorher vielleicht weggenommen habe. Also ich bin ja nicht der Heilige überhaupt. Aber ich versuche, je älter ich werde, eben für alle möglichen Leute da zu sein. Da kommt natürlich wieder ins Spiel diese Multisache. Man kann sich nicht für alles aufopfern. Das gelingt mir eigentlich noch nicht so. Ich habe also viele Sachen, die ich gerne machen möchte. Auf der anderen Seite merke ich auch, dass meine Kräfte immer weniger werden und ich mich hauptsächlich nur noch auf eine Sache konzentrieren kann und dann die nächste. Und insofern ist das, was du sagst mit der ein Ziel, ist das schon richtig. Ich habe also in meinem Leben schon viele Ziele gehabt. Und wenn ich mich auf eins konzentriert habe, dann hat das auch meistens geklappt. Aber es gab dann eben aber auch Dinge, die mein Ziel abgeleitet haben durch die Umstände, die dann passiert sind. Also zum Beispiel, ich war mal Vermieter. Und durch die Wirren der Beschäftigungsentwicklung wurden die Leute immer zahlungsunfähiger. Und da habe ich also zigtausend Mark und Euro bei verloren und stehe eigentlich heute auch mit meinem Desaster da. Also das heißt, ich habe mich selbst ruiniert, dadurch, dass ich nicht mich auf ein anderes Ziel dann rechtzeitig besonnen habe. Also grundsätzlich, alles, was ich jetzt so gemacht habe, muss ich alles auch selbst verantworten. Auch wenn mir andere dabei geholfen haben, die geglaubt haben, mir zu helfen, aber mich eigentlich immer tiefer reingeritten haben. Auf der anderen Seite bin ich aber derjenige immer gewesen, der das, ja, der diese Hilfe dann auch brauchte und angenommen hat. Aber eigentlich bin ich eigentlich immer derjenige gewesen, der das auch verantworten musste. Denn ich habe ja den Stein ins Rollen gebracht und nicht die anderen. Die anderen haben mir nur dabei geholfen, den Stein vielleicht ein bisschen nach rechts und links oder langsamer zu rollen, ne, oder abgebremst oder was. Ne. Trotzdem, also ich stehe im Grunde genommen irgendwo da, dass es mir helfen würde zu sagen, ich konzentriere mich jetzt wieder auf eine Sache. Und ja, eigentlich ist es bei mir morgens so, wenn ich aufwache, dann wird mir schlecht, weil ich an den Tag denke. Wenn ich dann erstmal aus dem Bett bin und habe mir einen Plan gemacht, was ich jetzt mache, dann geht es mir gut.
Erst ab hier.
Gut, danke schön. Jawohl.
Also ich dieses Thema nach vorne gucken, Marco. Also Marco und ich haben zusammen gearbeitet, ich bin Zahntechniker, daher kenne ich Marco. Und ab und zu mal haben wir uns gesehen. Wir beide hatten damals die Leidenschaft, Motorrad zu fahren. Auch wir haben es aber leider nie geschafft, zusammen zu fahren. Wir hatten sogar fast das gleiche Motorrad. Und seitdem wir eben nicht mehr zusammenarbeiten, seitdem Marco eben auch nicht mehr die Praxis hat, hat sich das so ein bisschen verlaufen. Und deswegen komme ich auf dieses Thema nach vorne. Ich war Sonntag, ich komme aus Solnhöfe, ich lebe auf so einem Bauernhof und habe Holz gehackt und ich musste so, das war einfach so ein banales Ding, da kommt ein Smart auf den Hof und hin guckt so ein Rollstuhl raus. Das war schon mal total witzig. Ich sagte, wer ist das? Oder war das Marco? Und Marco ist persönlich dann, hat sich fahren lassen und wollte mich einladen, persönlich einladen zu dem Tag heute. Ich war auch länger nicht dabei. Und jetzt komme ich auf dies vorne. Was sollte ich Marco fragen? Wie geht's dir? Ich meine, das wissen wir alle. Und ich habe gesagt, hallo Marco, das wäre ja Wahnsinn, dass du heute hier bist und ich freue mich total. Und dann sagte Marco, Thema vorne, dann höre ich auch damit auf, sagt er, Uwe, weißt du was, wir fahren, oder ich wünsche mir, mit dir mal nach Kellenberg zu fahren, in diese Pommesbude und eine Currywurst zu essen. Und dann sagt er, das mache ich, hol dich ab, ich packe dich ein und das werden wir auch machen. Ne, das ist vorne, finde ich, nicht nach hinten und gar nicht so tief immer, sondern das war alles irgendwie glücklich. Wir haben diese kurze Zeit zusammen gelacht. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich habe mich total gefreut. Habe noch ein tolles Buch bekommen von ihm und das ist vorne und das ist der Tag zu leben. Ganz toll, also ich habe mich riesig gefreut.
Ja Männer, dann machen wir hier den Sack zu. Ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Ich habe mich riesig gefreut, euch zu sehen. Eingedeckt war auch eine Bibel, die ist für euch.
Danke.
Ist der Anker meiner Seele und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und dann sage ich ein herzliches Gott bewohlen und alles Gute, schenkt es Gott, dass wir uns wiedersehen.
Thank you.
sei mit mir alle Zeit, sei Licht für mich in der Dunkelheit. Hilf mir, dass ich mit dem rechten Weg, der ist alles für mich. Bis ich eines Tages zu ihm fand und erfuhr das Wunder seiner Gnade, da sah ich, er ist für mich nicht nur ein Gott aus ferner Zeit, der irgendwo draußen lebt. Und jetzt geht er mit mir alle Zeit. Sein Licht führt mich in der Dunkelheit. Hilf mir, dass ich find den rechten Weg, denn er ist alles für mich. Bis ich eines Tages zu ihm fand und erfuhr das Wunder seiner Gnade, da sah ich, er ist für mich nicht nur ein Gott aus ferner Zeit, der irgendwo draußen lebt. Und jetzt geht er mit mir alle Zeit. Sein Licht führt mich in der Dunkelheit. Hilf mir, dass ich find den rechten Weg, denn er ist alles für mich. Denn er ist alles für
thank you. Denn du willst mich, ich Nichts hält dich auf, so bist du Gott.